Erzählen, denke ich.
Ja, hallo Alphonse, hallo Ralf. Das, was Ralf und ich heute Abend gemeinsam haben, unter anderem mehr noch, ist, dass wir beide die Haare offen tragen. Ansonsten merke ich schon, dass ich ein bisschen aus dem Rahmen falle. Es ist ja alles so ein bisschen so einheitlich, uniformiert. Noch bin ich kein Holy Rider, aber ich bin nicht der Einzige. Ja, es sind noch andere Farbkleckse hier drin, aber ihr seid ja sowieso bunt und da habt ihr das gar nicht nötig. Ja, zu meiner Person. Ich komme aus Dillenburg, also so weit hatte ich es nicht, hierher zu kommen. Ich bin Evangelist, das heißt, ich bin also das ganze Jahr unterwegs an unterschiedlichsten Orten, um die Botschaft von Jesus den Leuten zu sagen. Mit den Söhnen und Töchtern habe ich gerade in der vergangenen Woche in Siegen in der Fußgängerzone gestanden. So eine Straßenpredigt, wo du einfach das Evangelium raushaust, weil manche nur so vorbeigehen, kurz stehen bleiben oder gar nicht. Da gehst ein paar Schritte mit und sagst, du kannst vorbeigehen, kannst das ganze Leben vorbeigehen. Irgendwann redet Gott nicht mehr, wenn du immer nur vorbeigehst. Und dann sagst du wieder Bibelvers und so. Das ist eine sehr schöne Art zu evangelisieren. Normalerweise versuche ich das ein bisschen strukturierter zu machen, aber das ist einfach so proklamatorisch, das Evangelium weiter zu sagen. Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, das ist mein Ruf zu meiner Familie. Ich bin verheiratet mit Mirjam. Wir haben zwei kleine Töchter. 4 und 2 Jahre alt, haben seit Dienstag eigentlich Urlaub. Den habe ich jetzt mal unterbrochen, aber am Sonntag kommen sie sogar mit. Ich, wegen auch einer familiären Angelegenheit bin ich morgen zu Hause und dann am Sonntag bringe ich dann also Frau und Mädels mit. 3 Mädels, Frau und 2 Töchter.
So. Ja, wir freuen uns. Morgen springt Erik für dich ein. Genau. Ja. Anzusagen haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel. Dann würde ich gerne noch für dich beten, für die Predigt und würde dir das Wort geben. Wenn du hier Platz brauchst, dein Wasser, hole ich dir da. Ja, großer Vater, wir freuen uns einfach, dass du Markus geschickt hast, dass du Markus auch so auf die Straße schickst, um dein Wort rauszutragen. Wir freuen uns, dass er einfach die Möglichkeit hat und dass du ihm die Möglichkeit geschenkt hast, heute zu uns zu kommen. Dass er heute und auch am Sonntag und auch vielleicht morgen Vormittag, ich weiß es nicht, dass er zu uns sprechen wird. Wir bitten dich einfach, wir wissen, wir können nichts durch dich erreichen, ohne dich erreichen. Du sprichst durch uns und wir bitten dich einfach, dass du jetzt Markus die Vollmacht gibst, die Weisheit gibst, dass du ihn einfach die Worte gibt, die er uns rüberbringt, dass wir einfach ja noch mehr verstehen, dass er uns einfach ja ins Herz spricht, dass wir ja seine Worte aufnehmen. Wir bitten dich einfach, segne ihn für diese Predigt. Amen.
Danke, Ralf. Morgen Vormittag ist vorgesehen, es kann aber auch sein, es ist abhängig von heute Abend. Meine Oma hatte so unterschiedliche Sprüche drauf und einer der Sprüche war, Geld nimmt man nicht in den Mund, Junge, man weiß nicht, wer das alles schon in den Händen hatte. Hattet ihr auch so eine Oma?
Ja.
Kennt ihr diesen Spruch?
Ja.
Je älter ich wurde, desto unwichtiger war mir das, was die Leute, welche Leute das alles schon in den Händen hatten. Ich hatte auch kein Interesse, das in den Mund zu stecken, gell? Es war viel interessanter für mich, was ich in Händen halten konnte, wenn ich Geld habe. Hast du Euro in den Taschen, hast du immer was zu naschen und dann will man, wenn man etwas älter wird, nicht nur naschen, sondern man hat natürlich so seine Träume, was man sich leisten kann, wenn man so ein bisschen was auf der hohen Kante hat. Also es ist ein Traum von vielen, vielen Leuten. Dann nistet man sich ein in dieser Welt, man versucht das Leben gut auszustatten, es sich gut gehen zu lassen. Und das ist natürlich eine große Gefahr, wenn man meint, dass das, was wir hier so erreichen können, dass das alles ist und dass das glücklich macht. Jesus geht so weit, dass er sagt, es ist sogar gefährlich, viel Geld zu haben. Man hat es schwer, wenn man Geld hat. in Lukas Kapitel 18, 24 sagt er, wie schwer werden die, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinkommen. Das möchte ich uns gerne mal im Zusammenhang aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Und zwar den Abschnitt Lukas 18 von Vers 18 an. Da steht, es fragte ihn ein Oberster der Juden und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Was für eine Frage. Highway to Heaven. Ja, wie komme ich auf diesen Weg? Wie kann ich erreichen, dass ich beständiges, göttliches Leben bekomme? Jesus sprach aber zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer. Gott, das passt zu eurem Lied. Ja? Du bist gut. Nur einer ist gut, Gott. Und dann sagt er weiter, die Gebote weißt du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und die Mutter. Er aber sprach, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus das hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als er dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprachen aber die, die es hörten, wer kann denn dann errettet werden? Er aber sprach, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Ich habe bei einem Unternehmensberater gelesen, Reichtum macht dumm. Er hat festgestellt, dass Leute, die viel haben, die viel Geld besitzen, bestimmte Fragen einfach nicht mehr stellen, weil sie sich auf ihren Besitz verlassen und weil sie meinen, mit Geld alles irgendwie kompensieren zu können. Und das ist eine große Gefahr, wenn man wichtige, wesentliche Fragen nicht mehr stellt. Es ist eigentlich eine Torheit, das ist tatsächlich ausgesprochen dumm. Nun, es geht aus dem Matthäus-Evangelium hervor, dass dieser Mann, der hier zu Jesus kommt, jung ist, ein junger Mann. Und der stellt eine Frage. Und ich freue mich immer, wenn junge Leute kommen und Fragen stellen. Wir haben in Dillenburg einen Jugendgottesdienst, der im Winterhalbjahr sonntagsabends stattfindet. Da kommen auch mehrere hundert Jugendliche hin, so ähnlich wie Lifeline. Und wenn du dann eine Predigt gehalten hast, dann bist du manchmal umringt von Leuten, die noch Fragen haben. Die darum bitten, dass man mit ihnen betet, die das einfach, vielen Dank Ralf, die das einfach besser verstehen wollen, was Thema an diesem Abend war und so. Jetzt muss ich sagen, im Alltag kommt das leider seltener vor. Du stehst da offiziell vorne und dann halten sie dich für kompetent und dann kommen sie mit ihren Fragen. Aber so im Alltag hat man manchmal in der jungen Generation auch so den Eindruck, dass sie sich so mittreiben lassen, vielleicht diese reichen Vorbilder haben und auch anstreben, Karriere zu machen und so. Warum werden heute insgesamt so wenig entscheidende Fragen gestellt? Und da glaube ich gar nicht, dass das Problem bei der jungen Generation liegt, die nicht fähig wäre, Fragen zu stellen, sondern vielleicht eher bei den Erwachsenen, die nicht in der Lage sind, die Fragen zu beantworten. Das scheint mir das größere Problem zu sein. Es geht ja schon los, wenn die Kinder eines Tages wissen wollen, wo die Babys herkommen. Dann gehen sie zum Papa, der hält die Zeitung vors Gesicht, gehst du mal zur Mama und fragen sie da und die rührt angestrengt im Kochtopf und dann sagst du, geh mal zur Oma und die Oma erzählt dann den Mister vom Klapperstorch und so. Und irgendwann kommt die ja mal dahinter, dass sich Erwachsene um Fragen rumdrücken oder dann irgendwelche Phrasen ablassen, die irgendwie auch nicht so viel Sinn machen. Also ich befürchte, dass deshalb heute Jugendliche so wenig fragen, weil sie den Eindruck haben, dass Lehrer, Eltern, Pfarrer auch und Politiker auch keine Antwort haben. Drücken sich oder sagen nicht, was sie wirklich denken. Oder vielleicht glauben sie selber nicht das, was sie sagen oder so. So, deswegen werbe ich um Vertrauen. Ich werbe um Vertrauen. Allerdings nicht Vertrauen zu irgendwelchen geistlichen Größen oder Vertrauen zu Politikern oder gar zu mir oder so, sondern ich werbe um Vertrauen zu Jesus. Zu dem, um den es ja hier geht, in den Liedern oder das, was hier auch auf diesen Wänden an Bibelversen aufgezeichnet ist. Ich werbe für diesen Gott, von dem es da hinten heißt, von hier kann ich es jetzt gar nicht mehr lesen, der eben auch einlädt, zu ihm zu kommen und ihm zu vertrauen. Denn Glaube und Vertrauen ist dasselbe. Von der Wortbedeutung her, wie die Bibel Glauben versteht, ist gemeint Vertrauen. An Jesus glauben heißt, dass du auf ihn setzt, dass du ihm vertraust, dass du dich ihm anvertraust mit dem, was dich beschäftigt, auch mit dem, was du mit zu diesem Wochenende gebracht hast an Lasten, das, was dich fertig macht, runterzieht. Und vielleicht fällt es dir schwer, hier so in Stimmung zu kommen, weil du gerade mit irgendwelchen Problemen beschäftigt bist. Dass du dich ihm anvertraust, dass du es ihm sagst und dass du deine Sorgen ablädst bei Jesus. Das bedeutet, ihm zu vertrauen. Dass du dich an ihn herantraust. So wie dieser Mann hier, er traut sich an Jesus heran. Einer, der vorne steht, viel Ansehen genossen hat, aber er traut sich, rauszutreten aus der Masse und sich mit Jesus zu unterhalten. Und dann stellt er diese Frage: guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Bevor wir auf diese äußerst gute, wichtige Frage eingehen, fällt dir erstmal die Anrede auf: guter Lehrer. Er sieht in Jesus einen Vertrauenslehrer. Hattest du gute Lehrer? Einige vielleicht, gell? Also ich kann auch unterscheiden zwischen guten und nicht so guten. Aber so gute Lehrer sind ja zweifach geeignet. Die sind fachlich geeignet, die wissen Bescheid von dem, was sie da vermitteln. Und sie sind aber auch menschlich geeignet. Das sind so zwei Faktoren, die bei einem Lehrer zusammenkommen sollten. Und das findest du beides bei Jesus. Jesus wusste, wovon er spricht. Und wenn er gepredigt hat, dann war das... Der sprach ja nicht über den guten Hirten, sondern hier spricht der gute Hirte selber, da wo Jesus redet. Und das haben die Leute gemerkt und das sind in die Herzen aufgegangen. Deswegen kamen Tausende von Leuten zusammen, wenn Jesus gesprochen hat. Und dann war er aber auch menschlich zugänglich. Also der Mann ist ja ein Beispiel dafür, dass da Leute den Eindruck hatten, zu dem kannst du hingehen. Und der macht dich nicht rund, sondern... der richtet dich auf und der macht dich gesund. Und Kinder, direkt im Abschnitt vorher heißt es, dass Kinder, also Mütter ihre Kinder zu Jesus brachten. Also er ist ein Lehrer, der menschlich zugänglich war, aber der auch wusste, wovon er geredet hat, der erklären konnte, treffende Beispiele gebracht hat und so. So, und dann guter Lehrer und dann diese äußerst wichtige Frage: was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Demgegenüber sind ja alle anderen Fragen, die Sie auf die Welt hier beziehen, sind ja völlig zweitrangig. Die Frage, wie man an Geld herankommt oder die Frage, wie man Frieden erreichen kann, wie man das Klima schützen kann. Ich will nicht sagen, dass das unwichtige Fragen sind, aber die Frage hier, die zielt ja auf das ewige Schicksal des Menschen. So, Jesus hört immer gut zu, wenn jemand zu ihm redet und er geht auf beides ein. Erst einmal auf die Anrede und dann geht er natürlich auch auf die Frage ein. Zunächst aber mal fragt er: was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Jesus wehrt die Anrede guter Lehrer nicht ab. Also es ist nicht, dass er sagt, also Gott ist gut, aber ich nicht. Ja, so könnte man das missverstehen. Sondern er stellt seinerseits die Frage: warum sprichst du mich so an? Und zeigt ihm sozusagen eine Konsequenz aus dieser Anrede aus: wenn du recht hast und ich gut bin, dann musst du auch zugeben, dass ich Gott bin. Guter Lehrer, du nennst mich gut. Einer ist gut, vollkommen gut ist nur einer. Der Mensch an sich hat wen du anschaust, seine Schattenseiten, und der Mensch ist nicht gut. Der Mensch ist von Sünde infiziert und das ist ein ganz großes Problem. Das ist das, was hier zunächst einmal Thema ist und was unbewusst von diesem Mann hier auf den Tisch gebracht wird. So,
Damit ist allerdings dieser Vers 19 noch nicht erledigt. Wenn Gott allein gut ist, die Kehrseite ist, kein Mensch ist gut. Das bestätigen ja eine ganze Reihe von Bibelstellen. Alle haben gesündigt, erlangen nicht das Reich Gottes. Also sind nicht auf dem Highway to Heaven. Kein Mensch. Neues Testament sagt mal, dass Gott ein unzugängliches Licht ist. Das heißt, man kann nicht hin. Das ist kein schöner Vers im 1. Thessalonicher Brief. Also das ist ein großes Problem, dass wir dunkle Seiten haben und gar nicht zum Licht hin können. So, Jesus weiß, was dem Menschen vorgeht, was ein Mensch denkt. Er weiß auch, dass dieser Superfromme hier von sich eine gute Meinung hat. Und während der die Frage stellt, weiß Jesus im Voraus, dass dieser Mann sich sehr wohl für fähig hält, alle Forderungen des Gesetzes einzuhalten. Und deswegen gibt Jesus ihm auf seine Frage eingehend eine Standardantwort: Halte die Gebote, erwartet man ja so. Viele denken, Kirchen so bedeutet Einhalten von Regeln. Und jetzt bläst Jesus, den wir eigentlich ein bisschen anders eingeschätzt hätten, ins selbe Horn und sagt: Halte dich an die Regeln, halte die Gebote. So, aber das wusste dieser Oberste der Juden natürlich. Der hätte ja diese bedeutende Stellung in der jüdischen Gesellschaft nicht gehabt, wenn er nicht das Gesetz gehalten hätte. Ist doch klar, habe ich alle befolgt, sagt er. Habe ich alle befolgt. Also was ist das für ein von sich eingenommener Typ, oder? Jetzt hätte Jesus ja eigentlich erwidern müssen: Moment, halblang, niemand hält ein Leben lang alle Gebote. Ich habe dir gerade erklären wollen, kein Mensch ist gut, ich habe alle Gebote halten. Was laberst du, Alter? Aber das macht Jesus nicht. Er hört sich das an, heißt es in Vers 22. Weißt du, du musst nicht immer sofort auf die Barrikaden gehen, wenn jemand was sagt, was deiner Überzeugung nicht entspricht. Hör erst mal zu, was einer sagt. Und wenn es nicht völlig daneben ist, dann lass es mal so stehen und sei klug. Sei klug, so wie Jesus. Jesus weiß, dass dieser Kerl stinkreich ist, ein Bonze, ein Krötenfreund, ein Goldfasan oder so. Jung wie er ist, hat er das wahrscheinlich alles gar nicht selber erworben. Wahrscheinlich ist er von Beruf Sohn. Und Papa hat ihm seinen teuren Zweireiher finanziert. So ist er dann vom Hugo zum Boss geworden. Du kannst davon ausgehen, dass er also nicht sehr viel dafür getan hat, dass er so reich war. Er war jung. Er hat also alles, was er sich wünschen kann, geerbt. Außer dem ewigen Leben. Und dann fragt er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben. Nun, du und ich, wir leben ja in guten und in reichen Verhältnissen. Aus Bäckereikreisen weiß ich, dass in Deutschland 700 Brotsorten voneinander unterschieden werden. 700 Brotsorten haben wir. Alleine jetzt so bei uns in Bayern, glaube ich, oder Baden-Württemberg die meisten und so. Aber selbst wenn du 2 Jahre lang jeden Tag eine andere Brotsorte zu dir nehmen wirst, Jesus aber ignorierst, wirst du verhungern. Denn Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Also man kann noch so reich sein, in noch so guten Verhältnissen leben, auch persönlich so viel angespart haben, dass man sich sogar ein Motorrad leisten kann. Wenn du Jesus nicht hast, dann bleibst du am Ende sitzen. Dann ist der Tank ganz schnell leer. Und du wirst enttäuscht zurückbleiben. Menschen haben Hunger nach Leben, nach beständigem, nach ewigem Leben, nach Leben aus Gott. Viele haben einen Krippenplatz, haben einen Studienplatz, einen Arbeitsplatz, aber im Herzen ist immer noch Platz. Da ist ein Vakuum, das nicht mit irgendwie Geld oder anderen Mitteln gefüllt werden kann, die irdisch sind. Man versucht jetzt, die Lücken irgendwie voll zu stopfen mit Geld und Gaudi und Gelump und so. Menschen sind reich, aber sie haben eine Sehnsucht, ohne dass viele wissen, wonach eigentlich. Viele irren umher, die suchen irgendwas, aber die wissen selber gar nicht so zu benennen, was das eigentlich ist. Das ist dieses Loch, das ist das, was das Alte Testament im Prediger schon sagt, Kapitel 3, dass Gott den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das heißt, so eine offene Frage, das Bedürfnis nach mehr. Was fehlt mir, fragt dieser Mann Jesus. Und die Antwort von Jesus lautet: Ich fehle dir. Ich, der Erlöser. Eins fehlt dir noch: Verkaufe alles, was du hast, und komm und folge mir nach. Auf den letzten Teil kommt es an. Mach dich frei und wenn du die Hände frei hast, dann kannst du was für mich tun. Folg mir nach, das heißt, tu die Werke, die ich getan habe, verkündige die Botschaft, die ich verkündigt habe, sei auf diesem Weg, dieser Straße unterwegs, auf der ich gehe und lass diese Lasten hinter dir. Komm, folge mir nach. Das ist eine Antwort, die recht unkompliziert, unmissverständlich, aber auch unbequem ist, denn bequem sind Antworten, die Jesus gegeben hat, selten gewesen, aber dafür verblüffend einfach. Und es sind Antworten, mit denen man leben kann, wenn man denn nur will. Nun, die einfache Antwort, die Jesus gibt, ist für den jungen Mann die denkbar schwerste. Verkaufe alles, verschenke den Erlös und folge mir nach. Jetzt wird es wirklich ernst. Jetzt wird dieser junge Krösus blass, seine Finger verkrampfen sich zu hässlichen Krallen und sein offenes Antlitz versteinert. Als er dies aber hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Der junge Geldsack will nicht auf seinen Luxus verzichten. Er will nicht alles auf die eine Karte setzen. Er will nicht die teuren Abende in der High Society einsetzen gegen das Abenteuer, das Jesus ihm anbietet, wenn er ihm nachfolgt. Und so entlarvt Jesus diesen netten, anständigen Mann als einen Egoisten. Es wird offenbar, dass er vielleicht reich ist an Geld, aber dass er arm ist an Liebe. Er liebt Gott nicht, will Jesus nicht nachfolgen, er liebt auch seine Nächsten nicht, er hat nichts übrig für die Armen. Und an seiner Traurigkeit zeigt sich, dass er das, was Jesus sagt, verstanden hat. Gott ist heilig, ich aber, ich bin habgierig. Das hat alle Gebote gehalten, hat er gesagt. Das letzte der 10 Gebote lautet ja, du sollst nicht begehren. Das war eines seiner Probleme. Sehr wohl, er hat nicht alle Gebote gehalten. So, jetzt sieht er das also ein, er ist getroffen. Und manchmal ist es so, wenn du als Evangelist redest, da siehst du es manchen an und manche äußern es auch, dass sie betroffen sind. Dann sagen sie, oh, das hat mich wirklich... Das hat mich erreicht, ich bin so angerührt und so. Aber das allein ist ja noch nicht alles. Das muss man ja dann auch umsetzen. Da muss man sagen, ja Jesus, von jetzt an will ich alles auf diese eine Karte setzen. Ich folge dir nach, komm was wolle. Ich gehe diesen Weg, den du vorgezeichnet hast. Und zwar konsequent und zu 100%. Nicht nur zu 80 oder 90 oder 95%. Jesus will 100%ige Nachfolger. Leute, die es wirklich ernst meinen. Sündenerkenntnis, die hat der Mann hier gehabt, aber es ist immer noch kein Zeichen dafür, dass einer wirklich bekehrt ist. Er geht hier traurig nach Hause. Mit gesenktem Haupt kehrt er Jesus den Rücken und geht seinen Weg. Und als er weg ist, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Ja, ein Reicher hat es schwer. Das ist ein Satz, der sowas von typisch ist für Jesus. Ich habe ja von sonst noch niemandem so einen Satz gehört oder gelesen. Wer reich ist, der hat es schwer. Ganz im Gegenteil, alle Welt denkt, als Reicher hast du es leicht. Wenn du siehst, was sich manche leisten können an Klamotten und an Reisen und an Motorrädern und so weiter und so fort. Je fetter das Konto, desto schlanker die Geliebte. Die haben es doch leicht, oder nicht? Wer reich ist, Boris Becker hat sich jetzt wieder so eine junge, sehr hübsche Frau, aber es liegt ja bestimmt nicht an seiner Ausstrahlung, kann ich mir schwer vorstellen, weil ich sagen gegen irgendwelche Promis hier, aber wenn, da kann sich einer was leisten, er ist reich und plötzlich ist er auch angesehen und die Leute sind dann seine Freunde. Nur es lässt sich nicht bestreiten, dass vieles im Leben einfacher ist, wenn man Geld hat. Aber zu Gott zu kommen, ist Geld nicht nützlich, sondern da ist es schädlich. Er geht ein Abschleppseil durch ein Nadelöhr. Jetzt habe ich gedacht, auf dem Weg würde ich vielleicht irgendwo so einen Wanderzirkus treffen und ich könnte mir mal ein Kamel ausleihen, da hätte mir das jemand demonstriert. Man kann ja so ein Kamel vielleicht von hinten auffädeln, so vom Schwanz hier mal versuchen. Aber wir machen es mal mit so einem dünnen Seil. Ich bräuchte mal einen Freiwilligen. Wer würde mal versuchen? Ich habe hier also, habe ich mir vorhin von einer Frau hier ausgeliehen, eine Nähnadel und ein Seil. Wer will mal das hier? Da, Applaus. hast gar keine Abzeichen an dir. Bist du einer von denen? Oder willst du noch werden? Ja, dann.
Darf ich zu Nadelöhr und Kamel? Also, soweit ich weiß, Kamel und Nadelöhr, das war in Verbindung mit einer Mauer. In einer Mauer war ein Nadelöhr und die war ziemlich tief. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Stadt das war.
Esbekam.
Nein. Und wenn da ein Kamel durch diese Nadelöhr durchgeht, nicht hier, in dieses hier, sondern der müsste dann, dieser Kamel müsste dann auf die Knie und kriechen und so weiter, also sehr, sehr schwer. Ne?
Jetzt versuch mal,
das aber nie so schwer wie das hier. Ja.
Auf die Knie.
Eigentlich muss man jetzt einen Kameramann haben, der das hier aufnimmt und an die Leinwand bringt, damit man sieht, dass du dich ein bisschen schwer tust hier. Das ist ja schon, eine große Nena, das musst du zugeben.
Das
ist ein kleines Teil.
Eine Stopfnena.
Wir haben schon beides, eine große Nadel und ein kleines Seil.
Also ein paar Zwirn habe ich hier durchgeschoben. Aber
das ganze
Saal geht nicht durch.
Harry, vielen Dank. Jetzt muss ich natürlich deinen Kommentar aufgreifen. Das ist eine Ansicht, die du gerade hier vertreten hast mit diesem Tor in Jerusalem, die irgendwo seit dem Mittelalter von einigen so angenommen wurde. Das Problem ist, die Tore von Jerusalem sind allesamt in der Bibel benannt. Ein Nadelöhr ist nicht dabei. Und es würde wahrscheinlich auch wenig Sinn machen, ein Tor zu machen, wo man nicht vernünftig durchkommt. Und Kamele laufen auch nicht auf den Knien. Eine andere Annahme ist das Wort Kamelos und Kamillos. Kamelos heißt Kamel, Kamillos heißt dickes Seil. Könnte vielleicht irgendwie ein Übertragungsfehler sein. Wie dem auch sei, was in jedem Fall deutlich ist, dass die Leute damals bei Jesus sofort gecheckt haben, worum es geht, denn die waren entsetzt und haben gesagt, dann kann ja niemand, ganz egal, ob es Kamel oder Dicke sei, ist eigentlich zweitrangig. Was Jesus sagen will, es ist menschlich gesehen unmöglich. Und das haben sie verstanden. Dann kann ja niemand errettet werden. Und stellt euch das mal vor, das wäre heute Abend das Ergebnis von so einem Thema, niemand kann errettet werden. Also wenn du etwas hast oder wenn du nicht 100% den Weg konsequent mit Jesus gehst oder die Gebote alle einhalten kannst, dann bist du verloren. Das ist eine entsetzliche Nachricht. Und den Leuten, auch den Jüngern, standen die Haare zu Berge. Die hatten welche. Und wo Jesus drauf hinaus will hier ist, dass die Errettung immer ein Wunder ist. Errettung ist immer ein Wunder. Für Menschen ist es tatsächlich vollkommen unmöglich, in Gottes Reich zu kommen. Man braucht Gott, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und es ist alles andere als selbstverständlich, errettet zu werden. Errettung ist immer ein Wunder. Und ich wünschte euch für dieses Wochenende, dass wir solche Lieder, wie wir es gerade gesungen haben, Gott ist gut, aus voller Überzeugung und vollem dankbaren Herzen singen, Gott ist gut, weil er Jesus als den Weg gesandt hat. Er selber ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater unzugänglich als alleine durch ihn, durch Jesus. Er ist die Antwort. Und jeder, der gerettet wird, lässt Gott ein Wunder an seinem Herzen tun. Er wird zu einem neuen Menschen. Und damit komme ich schon zum Schluss von dem, was ich heute Abend sagen will. Errettung ist ein Wunder, von Menschen nicht leistbar. Errettung ist ein Geschenk. Und darum haben es die Reichen so schwer, errettet zu werden, weil die lassen sich ungern etwas schenken. Die erwerben sich ja immer alles selber. Einen Reichen was zu schenken, da kann ich dir nur viel Glück wünschen, das ist nicht so einfach. Jetzt seid ihr wahrscheinlich keine reichen Millionäre, es sei denn, dass dem Fischi da bei der Kollekte dieser Tage was Verdächtiges auffällt, das mag sein. Aber ganz egal, wo du dein Herz dran hängst, ob das 100 Euro sind oder 100.000 Euro sind, Jesus fordert auf, folge mir nach und alles, was dich in der Nachfolge hindert, das leg ab. Vielleicht ist es bei dir nicht Geldgier, vielleicht ist es dein Geltungsdrang, vielleicht ist es deine Genusssucht oder eine Gesellschaft, die dir nicht gut tut. Eines fehlt dir noch. Bei diesem jungen Mann war es das Geld. Was ist es bei dir? Bekenne, am besten heute Abend noch dieses eine. Wenn dir etwas auffällt, was dich hindert, Jesus 100% nachzufolgen, dann bekenne es, dann komm zu Jesus, dann bete. Wir können es gerne zusammentun, wenn du möchtest. Ich lade dich ein, dass wir darüber reden, dass wir miteinander zu Jesus kommen und du das eine bei ihm aussprichst und dir vergeben lässt und dann nicht am Sonntag traurig nach Hause gehst, wie dieser junge Mann traurig ging, sondern dass du kommst und ihm nachfolgst. Amen.
Amen.